Jesaja 48. Ich lese die Hälfte des Kapitels und dann lassen Sie uns wieder singen und dann die zweite Hälfte. Also Kapitel 48. Hört dies, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach dem Hause Israels heißt und aus dem Wasser Judas gekommen seid, die ihr schwört bei dem Namen des Herrn und den Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie nennen sich nach der heiligen Stadt und pochen auf den Gott Israels, der da heißt Herr Zebaoth. Ich habe vor Zeiten verkündigt, was schon gekommen ist aus meinem Munde, ist es gekommen. Und ich habe es sagen lassen, ich tat es plötzlich und es kam. Denn ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine Stirn Ehren. Darum habe ich dir es vor Zeiten verkündigt und es dir sagen lassen, ehe es gekommen ist, damit du nicht sagen könntest, mein Götze tat es und mein Abgott, der geschnitzt und gegossen wurde, hat's befohlen. Das alles hast du gehört und siehst es und verkündigst es doch nicht. Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht wusstest. Jetzt ist es geschaffen und nicht vor Zeiten und vorher hast du nicht davon gehört, auf dass du nicht sagen könntest, siehe, das wusste ich schon. Du hörst es nicht, du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht. Und dein Ohr war damals nicht geöffnet. Ich aber wusste es sehr wohl, dass du treulos bist und man dich nennt abtrünnig von Mutterleibe an. Um meines Namens willen halte ich lange meinen Zorn zurück und um meines Ruhmens willen bezähme ich mich dir zu gut, damit du nicht ausgerottet wirst. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Höre mir zu, Jakob, und du Israel, den ich berufen habe, ich bin's, ich bin der Erste und der Letzte. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt, ich rufe und alles steht da. Versammelt euch alle und hört, wer ist unter ihnen, der es verkündigt hat? Er, den der Herr liebt, wird seinen Willen an Babel beweisen und seinen Arm an den Chaldäern. Ich habe es gesagt. Ich habe ihn gerufen. Ich habe ihn auch kommen lassen und sein Weg soll ihm gelingen. Tretet her zu mir und höre dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es geschieht, bin ich auf dem Plan und nun sendet mich Gott der Herr und sein Geist. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Deine Kinder würden zahlreich sein wie Sand und dein Nachkommen wie Sandkörner. Dein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor mir. Geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern, mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören. Tragt's hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen, er spaltete den Fels, das Wasser herausrann. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Amen. Eine kleine Vorbemerkung. Wenn man zu leiden hat, so gilt das auch für den, der solche Texte auszulegen wagt. Ich denke in solchen Stunden immer wieder an meine Professoren. Einer steht mir ja noch besonders vor Augen. Manchmal erwähne ich ihn, ein Neutestamentler, Professor Michel, ein Mann, der ungewöhnlich war, gelehrt, gebildet, professoral und weltfern. Bei ihm war es kein Wunder, wenn er im Winter bei minus 15 Grad plötzlich mit weißen Turnschuhen und Flanellhose im Hörsaal erschien und im Sommer bei 30 Grad plötzlich mit Schal und dicker Jacke vor uns stand. Er lebte nicht ganz auf der Erde, aber ganz im Worte Gottes, ganz. Und wenn er über ein Buch redete, so wie damals über den Römerbrief, so kam er in einem Semester über viele Vorlesungsstunden hinweg im Römerbrief nur zu den ersten 18 Versen. Das war alles. Weiter ist er gar nicht gekommen. Wenn ich dann anschaue, was ich tue, das ist keine Auslegung, das ist keine Exegese, das ist Eislergese. Das ist etwas darüber hinweggelesen. Eigentlich geniere ich mich, so etwas Ihnen überhaupt anzubieten. Und ich hoffe, es geht eigentlich so, wie wenn ein Bub nach Hause kommt und es riecht gut und die Mutter sagt, probier's einmal. Und er kriegt ein Löffelchen davon und es schmeckt ihm gut und er verlangt nach mehr. Sehen Sie, mehr kann ich überhaupt nicht tun oder überhaupt nicht erbitten oder erhoffen, dass Sie ein bisschen wenigstens mitbekommen und dann die Sehnsucht, ich brauche viel, viel mehr von diesem Worte Gottes, dass Sie auf den Geschmack kommen. Darum soll es eigentlich auch an solchen Abenden gehen. Nun also heute zum Thema, wenn man zu leiden hat. Wenn ich recht sehe, leidet man an viererlei. A, man leidet an den Verhältnissen. Die damals haben an ihrem Verhältnis gelitten. Sie waren Gefangene in Babel, schon Jahre, und sahen kein Ende ihrer Gefangenschaft. Nun kann man ja nicht nur in Babel gefangen sein. Man kann zum Beispiel als alter Mensch mitten in dieser Innenstadt Stuttgart gefangen sein. Im 6. oder 7. Stock. Man kommt überhaupt nicht mehr hinunter. Und bei solchem Wetter erst recht Gefangener gefangen wie einer, der einsitzt auf dem Asberg. Oder man kann gefangen sein im Alkohol. Eine schlimme Gefangenschaft. Und es ist nicht schlecht, wenn man vielleicht zu denen gehört, die morgen wieder beginnen, 7 Wochen ohne Alkohol. Eine gute Übung. 7 Wochen ohne. Man will nicht in die Gefangenschaft des Alkohols geraten oder gar der Drogen. Eine schreckliche Gefangenschaft. Doch, man kann an den Verhältnissen leiden. Oder man leidet an Menschen. Das sind die zweitens. Jeder von uns hat einen Menschen, an dem er leidet. Und wissen Sie, derjenige leidet auch an Ihnen. Man kann ganz positiv eingestellt sein, aber auch zwei Pluspole stoßen sich ab. Immer haben wir es mit Menschen zu tun, an denen wir uns reiben, an denen wir uns aufreiben und an denen wir uns oft genug blutig reiben. Es gehört zu dem Acker außerhalb des Paradieses, von dem am nächsten Sonntag in der Predigt wieder die Rede sein wird, zu dem Acker mit Dornen und Disteln, weil wir dort aufeinander stechen und dornenreiche Beziehungen haben und aufbauen. Man leidet an Menschen. Drittens, man leidet an sich selbst. Sie kennen das. Man wollte ganz anders sein. Man wollte dieses Wort auch gar nicht sagen. Man wollte einmal ganz offen und freundlich und ehrlich sein und dem anderen etwas bedeuten. Und dann rutschte einem wieder jener Satz über die Lippen. Es ist schon schlimm, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich tue, das wollte ich eigentlich nicht tun, Römer 7. Man leidet an sich selbst und, das Allerschwerste, man leidet an Gott. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Aber weil der Himmel nicht zerrissen ist, sondern zu ist und verhangen, und mit dunklen Wolken gar vor meinen Blicken zogen. Deshalb leide ich an Gott, an seinem Schweigen, an seinen Führungen und vor allem auch an seinen Zulassungen. Wer kennt das nicht? Leiden an diesem Gott und seinem Tun in dieser Welt und in meinem Leben. Gerade vor anderthalb Stunden rief mich eine alte Frau aus dem Krankenhaus an, aus dem Bett. Und sie sagte mit sehr schwacher, kaum verständlicher Stimme: Herr Pfarrer, warum denn? Warum denn, dass ich hier liege? Warum denn dies alles? Sie leidet dort oben an einem verschlossenen Himmel. Doch so leiden wir alle miteinander. Eine Leidensgemeinschaft ist diese Bibelstunde-Gemeinschaft an diesem Abend. Und nun fällt an diesem Kapitel auf, wer es nicht nur einmal, sondern mehrmals liest, zehnmal im Text heißt es: höre, beschwörend, eindringlich, flehend, höre, so, als ob uns einer aufwecken wollte an diesem Abend. Höre doch einmal hin. Und wie oft steht's dann wieder in den Evangelien: wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesaja wendet sich nämlich an diesem Kapitel jetzt von den Völkern weg hin zum Volke Gottes, zur Gemeinde. Bisher redete er auch hinaus zu anderen Völkern, jetzt redet er zu den eigenen. Es geht ihm um das Hören seiner Gemeinde. Es geht also darum, dass wir nicht zuerst hören auf die Stimme der Menschen. Jeder Leidensdruck, den wir haben und der uns in Bedrängnis bringt, jeder Leidensdruck führt zum Gerenne, zu allen möglichen Menschen, die, sei es seelsorgerlich oder medizinisch oder psychologisch oder sonst wie, gebildet sind. Sie müssen zu dem und dann noch zu dem gehen. Und jeder sagt etwas anderes. Einer, der mit schwerer Hautallergie belastet ist, sagte, eigentlich sei diese Krankheit durchaus zu ertragen. Aber wohin er auch komme, jeder spreche ihn auf diese Krankheit an und sagte: waren Sie schon bei dem Doktor? Haben Sie das schon probiert? Müssen dieses Buch lesen? Und dann wird man unsicher und dann fängt man an zu rennen. Er sagt: höre, höre zu einmal nicht zuerst auf die vielen Menschen, die in deinem Leidensdruck auf dich einreden. Höre auch nicht auf die Stimme des Herzens. Unser Herz ist wie ein Barometer. Bei Hochdruck und gutem Wetter ist es optimistisch. Es wird schon gut gehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Und bei Tiefdruck, da sagen wir: was soll's? Mir ist überhaupt nicht mehr zu helfen. Alles ist so sinnlos. Unser Herz wie ein Barometer. Und fast kann man an dem ablesen, wie die Stimmung in mir klingt. Eine andere Frau drüben im Altenheim, die sagt mir immer: ich kann's morgen schon an den Tannen sehen. Wenn die sich so weit neigen und der Sturm bläst, dann geht mir's schlecht, ohne dass ich's weiß. Dann geht mir schon schlecht. Vielleicht lesen Sie's an etwas anderem ab. Sehen Sie, nicht auf die Stimme des Herzens, auch nicht auf die Stimme der Träume, als hätten sie etwas zu sagen. Bei manchen ist heute der Traum an die Stelle des Horoskops getreten. Ich kenne nur den Psalmvers: dann werden sie sein wie die Träumenden. Und das ist erst in der Zukunft. Bis dorthin sollten wir es uns untersagen, auf Träumen zu horchen, die Treppen in uns hinabzusteigen und in jener Traumwelt unserer Seele zu forschen. Es kommt nichts Gutes heraus. Wir hören nichts Gutes in uns. Jesaja sagt: höret auf Gott. Er sagt: höret auf Gott. 10-mal in diesem Kapitel. Weil sein Wort nicht lauter herkommt, sondern nur auf tauben Füßen, wie Rabe so schön sagte. Deshalb muss ich's lernen, weil so leise ist, Deshalb muss ich's hören lernen. Jeder Hörbehinderte, der ein Gerät braucht, er muss es lernen, aus dem vielen Stimmengewirr die eine Stimme auszufiltern, auf die es ankommt. Das ist nicht leicht. Ein Hörgerät bringt's nicht. Man muss es lernen, mit dem umzugehen. Man muss es lernen, die eine Stimme zu hören. Im Hinblick auf Gott sind wir alle schwerhörig. Wir alle sind hörbehindert im Blick auf Gottes Stimme. Wir müssen es lernen, Freunde, im Lärm unserer Tage, nämlich jene eine einzige Stimme Gottes wieder auszufiltern, auf die es ankommt. Mir begegnete jene kleine, nette Geschichte, die ich Ihnen lesen muss. Ein Indianer besuchte einen weißen Mann in einer großen Stadt. Der Stadtlärm, die Autos, die vielen Menschen, all das ist ungewohnt und verwirrend für ihn. Die beiden Männer gehen eine belebte Straße entlang. Und da tippt der Indianer seinem Freund plötzlich auf die Schulter und sagt, ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen. Hörst du sie auch? Der Weise bleibt verdutzt stehen. Du musst dich täuschen. Hier gibt es keine Grillen. Und wenn es sie gäbe, würde man ihr Zirpen beim Hupen der Autos und Rattern der Omnibusse bestimmt nicht hören. Der Indianer geht ein paar Schritte, bleibt vor einer Hauswand stehen. Wilder Wein rankt an der Mauer. Er schiebt die Blätter auseinander und da sitzt tatsächlich eine Grille. Der Weise sagt, Indianer können eben besser hören als Weise. Da täuschst du dich, erwiderte der Indianer. Ich will es dir beweisen. Er wirft ein 50-Pfennigstück auf das Pflaster. Es klimpert auf dem Asphalt. Die Leute, die mehrere Meter entfernt gehen, werden auf das Geräusch sofort aufmerksam und drehen sich um. Siehst du, sagt der Indianer, das Geräusch, das das Geldstück gemacht hat, ist nicht lauter gewesen als das der Grille. Und doch hörten es viele weißen Männer. Der Grund ist ganz einfach. Wir hören alle stets das Gut, worauf zu achten wir gewohnt sind. Das ist's. Und da hat er recht. Wir hören alle stets das Gut, worauf wir zu achten gewohnt sind. Wir sind nicht mehr gewohnt, auf Gottes Wort zu hören. Wir haben uns auf andere Stimmen eingestellt. Es ist an der Zeit, diese Gewöhnung wieder aufzunehmen, auf das zu hören, was wichtig ist. Sehen Sie, der Vater zieht seinen Sohn am Ohr und sagt, so, jetzt aber hör endlich, was der Vater dir sagt. Jesaja zieht uns gleichsam mit diesem Kapitel am Ohr und sagt, so, jetzt hör doch mal endlich, was ich dir sage. Vers 1, hör dies. Vers 12, hört mir zu. Erste Hilfe im Leiden ist nicht immer jammern und lamentieren, sondern hören. Das ist der Hauptsatz. Erste Hilfe im Leiden ist nicht jammern und lamentieren, sondern hören. Hören wie? Wie? Hier steht, höret, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach dem Namen Israel heißt und aus dem Wasser Juda gekommen seid, die ihr den Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Das heißt, Jesaja sagt, ihr habt einiges gehört vom Hause Jakob. Ihr habt manches gehört vom Namen Israel. Ihr habt sogar viel gehört vom Gott Israels. Ihr seid sogar aus dem Wasser Judas gekommen, aber ihr habt erst die Hälfte gehört. Längst nicht alles, nur halbherzig habt ihr hingehört. So auch wir. Oh doch, wir haben schon einiges gehört vom Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Wir haben manches gehört vom Namen Jesu. Wir haben viel gehört vom lebendigen Gott. Wir sind sogar aus dem Taufwasser gekrochen und sind gute Namenschristen allesamt. Aber erst die Hälfte haben wir gehört. Längst nicht alles. Halbherzig, schläfrig, vergesslich. Halbherzig sind wir dabei, mit halbem Ohr, mit halber Seele, nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit, das heißt nicht ganz und vollständig. Man hört wie ein Schüler, aber weil er schon bei der nächsten Schneeballschlacht ist, hört er nur halb hin. Es geht darum, dass wir uns wieder ganz ausrichten. Ganz ausrichten. Der Evangeliumsrundfunk verschickte in diesen Tagen ein kleines Büchlein an seine Spender, Radiogeschichten aus aller Welt, wenn sie es auch bekommen haben. Es lohnt sich, diese Geschichten zu lesen. Und dort unter anderem wird auch berichtet von einem Flug eines kleinen Flugzeuges in den Bermudas. Und dieses Flugzeug ist in schreckliche Turbulenzen gekommen. Tropische Aufwinde schleudern dieses Ding auf 9000 Meter Höhe und lassen es wieder auf 57 Meter herunterfallen. Die Hölle für Piloten und Passagiere. Und der Co-Pilot dreht in seinem Cockpit verzweifelt noch an seinem Radio. Und dann eine Sendung. Direkt aus Bonaire, dem Flugziel, Transworld Radio sendet in holländischer Sprache klar und deutlich: Wenn ihr heute Gottes Stimme höret, so weichet nicht zurück. Der Pilot hält den Atem an und schaltet den Funkpiloten ein. Er richtet sich auf diesen Sender aus. Es funktioniert. Das Flugzeug kommt auf Kurs und nach Hause, weil es sich auf die eine einzige Stimme eingestellt hatte und konnte. In allen Turbulenzen, in denen wir sind, und hinaufgeschleudert und hinabgestürzt werden, in allen Turbulenzen unseres Lebens, in allen Leiden, kommt es darauf an, jene eine Stimme wieder zu hören, etwa morgens, vor allem anderen, und sich darauf einzustellen, und so bekommen wir den Leitstrahl nach Hause. Hören wie? Zweitens, hören was? Das Wort. Sieben Ausdrücke stehen dafür im Urtext. Sieben Ausdrücke. Jesaja türmte es hintereinander auf, um zu sagen: Bedenke, was du hast. Ich bin das Buch, das Zeugnis seines Wirkens, der Ruf durch die Jahrtausende. Das Wort Gottes ist eben eine lebendige Stimme, die nicht Zeit und Raum und Sprachen kennt, sondern durch alles hindurchgeht. Du hörst auf Gottes ewiges Wort, verlasse dich darauf. Und zwar in Weissagung und Erfüllung. Wenn du Gottes Wort hörst, dann verlasse dich darauf, du hörst es in Weissagung und Erfüllung. Das meint er hier. Und zwar in der Weissagung im Großen. Hier sind die Weissagungen auf den kommenden Jesus Christus, auf den Messias. Und wir haben von der Erfüllung gehört. Die Weissagungen waren nicht wie eine Brücke, die nur halb gebaut wurde, sondern die Weissagungen gingen in die Erfüllung über. Und genau so ist es in deinem Leben. Die Weissagungen Gottes und Verheißungen Gottes kommen zur Erfüllung. Darauf höre. War es denn nicht so? Bei der Taufe hat dieser Herr gesagt: Du bist mein. Und ich frage Sie heute Abend: Ist es nicht dabei geblieben? Sind Sie nicht sein? Und bei der Konfirmation hat er Ihnen gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich frage Sie wieder: Ist es dabei nicht bis zu diesem Tag, bis zu diesem Abend geblieben? Weil es gar keinen anderen Weg für mich gibt. Und bei der Hochzeit und Trauung hat er gesagt: Ich bin treu. Und ich frage Sie: Ist er nicht bei seiner Treue geblieben? Und im Alter sagt er: Ich will euch tragen bis ins Alter. Und jetzt möchte ich einen alten Menschen erleben, der aufsteht und sagt: Das stimmt nicht. Die Zusage kommt zur Erfüllung. Ich will euch tragen. Gott weiß um unsere eisernen Nacken und ehernen Stirnen. Ich weiß um deinen Dickkopf, Vers 4. Trotzdem, höre, ich habe es verkündigt, ich habe es dir gesagt, so tue es auch und bleib dabei. Hör das Wort in Weissagung und Erfüllung und glaub daran. Drittens, im Leiden. Hören worauf? Ich lasse dich Neues hören, Verborgenes, das du nicht wusstest, Vers 6. Der Spiegel und neuerdings auch der Fokus, die bringen News. Jede Woche kommen zitternd Politiker, ob ihre Amigo-Affären nicht doch noch ans Licht kommen. Aber all diese Neuigkeiten, all diese Schlagzeilen, all diese sogenannten News sind alte Kamellen, weil sie jedes Mal nur den Dreck beschreiben, den man am anderen entdeckt und anprangert, aber selber davon natürlich überhaupt nicht berührt ist. Ich lasse euch was Neues hören. Wer hier hineinhört, hört nicht alte Kamellen, sondern er hört neue Nachrichten. Liebe Freunde, jetzt müsste ich eigentlich eine Vorlesung halten. Kapitel 48 ist beim Jesaja-Buch eine ganz entscheidende Wende, eine Drehung um 180 Grad. Jetzt nämlich wendet sich dieser Prophet ab von der Weltgeschichte, zu der er bisher gesprochen hat und auch Linien aufgezeigt. Jetzt wendet er sich ab von der Weltgeschichte und spricht nur noch von der Heilsgeschichte. Er wendet sich ab von den Wundermännern und wendet sich nur dem Wundermann Gottes zu. Weg von den Reichen der Welt hin zum Gottesreich. Wendezeit ist mit diesem Kapitel. Wendezeit ist und Wendehälse sollen wir alle werden, die jetzt in eine andere Richtung schauen. Nicht mehr den Kyros, sondern Christus. Nicht mehr den Cäsar, sondern den Sohn Gottes. Die folgenden Kapitel sind, und so hat es der großartige Ausleger Prälat Hartenstein gesagt, es ist ein Hochgesang des Alten Testaments von der Gnade Gottes. Das ist es. Jetzt geht's los. Ein Hochgesang von der Gnade Gottes. Es ist wie in einem Meer, das stürmt und auf dem die Wellen grausam spielen. Aber schon am Horizont hinten sieht man die aufgehende Sonne und die Strahlen blitzen über dieses aufgemühlte Meer. So ist dieses Kapitel. Die Geschichte, auch die Welt- und Heilsgeschichte tobt und springt und meint, und wir meinen, dass alles in den Abgrund gezogen wird. Aber dahinter, hinter diesem allem, geht die Sonne auf. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Jesus, Jesaja zeigt hinter dem Brausen und Schlagen die Sonne Jesu, was kein Ohr gehört und kein Auge gesehen und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet, die ihn lieben. Die neue Sonne ist keine Gestalt dieser Welt und Geschichte. Jesaja spricht von Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Das ist das Neue. Das ist das große Geheimnis. Jesus meldet sich im Alten Testament zu Wort, auch wenn es 1000 Professoren bestreiten. Ich habe es gesagt. Vers 16. Nun sendet mich der Gott. Hier meldet sich der Knecht Gottes zu Wort. Er nimmt das Wort. Wir hören die Stimme Christi ein halbes Jahrtausend vor der Stunde, in der er Mensch wird. Der Gottesknecht in Jesaja ist die tiefste prophetische Bezeugung von Jesus im Alten Testament. Das ist atemberaubend. Der Geliebte, den der Herr liebt, den können wir hier schon lieben. Hören Sie im Leiden auf Jesus Christus. Sehen Sie im Toben der Stürme Sonn auf diesen Herrn. Beim Briefe sortieren fand irgendjemand in der Verwandtschaft einen Briefwechsel meiner Mutter mit meiner Großmutter über eine Einschulung. Mutig sei der Sechsjährige an der Hand der Mutter zum ersten Schultag marschiert. 50 ABC-Schützen warteten in der Schule, bekamen einen Märchenfilm zum Sehen, so zum Eingewöhnen, um die Angst zu nehmen. Und dann ging es ins Klassenzimmer. 50 Schüler und eine Lehrerin, das war noch Zeiten, was? Die Mütter durften hinten stehen und eine Stunde zuhören. Nur ein Bub sei weinend aufgestanden und sei nach hinten zur Mutter gerannt, weil er in diesem beginnenden Leistungsdruck und Leidensdruck nur an der Hand der Mutter sein wollte und nicht die Stimme des Lehrers, sondern nur die der Mutter hören wollte. Dieser Bub sei ich gewesen. Und auf dem Heimweg hätte ich die Mutter beschworen, den Geschwistern nie etwas davon zu erzählen, weil sich der Bub so sehr genierte bis zu diesem Tag. Erst jetzt kam es durch diesen Brief ans Licht. Sehen Sie, ein Bild, aber ein für mich schönes Bild. Im Leidensdruck aufstehen und dort hingehen, wo uns einer an der Hand nimmt und in dessen Nähe wir keine anderen Stimmen hören müssen, sondern uns nur noch seiner Stimme getrösten können. In der Nähe dieses Vaters lässt sich leben. Dorthin zu gehen, muss man sich nicht genieren. Dorthin zu gehen, braucht man nicht nur als Kind es tun, sondern es als Erwachsener genauso. Das können wir tun. Das sollen wir tun. Das müssen wir tun. Aufstehen. Diesen Herrn an die Hand nehmen. Beten. Betende Hände sind haltende Hände. Und sagen, Herr, lass mich jetzt in diesem Leiden nur noch deine Stimme hören. Und ein letztes, warum? Warum? Damit du in aller Hitze des Leidens weißt, Vers 9, dir zu gut, hier steht es, dir zu gut, es geschieht alles dir zu gut, Gott für uns, hier leuchtet jenes große Thema der Bibel auf. Das ist die Botschaft der kommenden Kapitel. Selbst dann, wenn nicht nur geläutert wird wie Silber, sondern der Glutofen des Elends kommt. Wissen Sie, Silber wird so gereinigt, dass man Feuer macht und den Schmelztiegel darauf stellt. Aber hier sagt er, ich werfe dich sogar in den Glutofen des Elends selbst, das alles verbrennt, was nichts wert ist, damit alles neu werden kann. Das dir zu gut ist unlöslich verbunden mit Leiden. Dir zu gut ist die Barmherzigkeit Gottes und Barmherzigkeit gibt es nicht ohne Passion. Das sei in der Passionszeit jetzt gesagt. Barmherzigkeit gibt es nicht ohne Passion. Glutöfen des Elends gibt es nicht, damit es mir nicht zu gut geht, sondern dass es mir zu gut geschieht. Das ist der Unterschied. Krankheit, Glutofen des Elends. Schmerzen, Glutofen des Elends. Ihr Leiden ist ein Glutofen des Elends. Ihre Angst vor dem Sterben, ein Glutofen des Elends. Die Prüfung, die nicht klappt, ein Glutofen des Elends. Aber dir zu gut. Dir zu gut. Es erinnert an den Glutofen des Elends des Nebukadnezars. Drei sind hineingeworfen worden, aber sie verbrannten nicht. Ein vierter war dabei. Der vierte ist immer dabei im Glutofen, wenn es dort hineingeht. Es geschieht dann dir zu gut. Und am Schluss wird es heißen, und nehmen Sie diesen Herrn beim Wort, der Herr hat seinen Knecht erlöst. Sie litten Durst, aber er leitete sie in der Wüste. Ihr Leiden, dir zu gut. Amen.